Guten Morgen, wie das für Neustädting in Tiroler gehört und Dankeschön fürs Kommen und danke auch für die Möglichkeit, da in den A1-Räumlichkeiten diese Pressekonferenz mit aufrechten demokratischen Journalisten abhalten zu können. Das ist ja wirklich, wirklich, wirklich toll. Wir haben die Pressekonferenz zweigeteilt. Der erste Teil ist einmal so ein bisschen ein aktueller Bericht zu Brüssel, zu diesem wirklich undemokratischen und intransparenten Brüssel, wobei die Vertreter von Brüssel von der Leyen abwärts immer behaupten, das ist die größte Demokratie der Welt. Und wenn man reingeht ins Brüsseler Hauptgebäude, Riesenletter, riesentransparente Demokratie in Aktion und überall trifft man die große Demokratie. Und wenn man dann als Mandatar das etwas kennengelernt hat, kommt man drauf, dass Brüssel weder demokratisch noch transparent ist. Es ist mit Sicherheit das schlimmste Parlament, das ich bisher erlebt habe. Also ich war im Tiroler Landtag, Clubobmann, 13 Jahre im österreichischen Nationalrat, jetzt eben in Brüssel. Also schon die ersten 3 Monate haben mich, ich will nicht sagen desillusioniert, sondern ich bin draufgekommen, dass wir derzeit wenig bis nichts verändern können. Deswegen habe ich meinen Slogan Aufräumen in Brüssel abgeändert in Aufdecken in Brüssel, weil aufdecken kann ich, aufräumen ist schwierig. Und damit zum Thema, wieso ist das Aufräumen so schwierig? Am 18. Juli hat Ursula von der Leyen ihre Antrittswerberede abgehalten in Straßburg. Und danach haben wir über Ursula von der Leyen als Kommissionspräsidentin abgestimmt. Wir waren selbstverständlich dagegen. Aber sie hat 401 Stimmen von 720 bekommen, also eine satte Mehrheit, wesentlich mehr als das letzte Mal. 284 Mandatare waren dagegen, also das Verhältnis 401 zu 284. Und das zeigt die aktuelle Situation im Brüsseler Parlament auf. Das heißt, von der Leyen und ihre Koalition, bestehend aus den Vertretern der Volksparteien, EVP, den Sozialisten, den Grünen und den Neos, die haben eine satte Mehrheit geschmiedet, auch mit einem Programm, das uns damals von der Leyen in ihrer Antrittsrede präsentiert hat. Und gleich dazu, das ist das Programm der nächsten 5 Jahre. Sie wurde für dieses Programm gewählt, das im Vorfeld zwischen ihr und den Koalitionspartnern auspaktiert wurde. Und das, was da drinnen steht, ist de facto in Stein gemeißelt. Und das ist erschreckend. Und ich sage immer, das wirklich Wilde für mich als Mandatar ist, dass die europäischen Volksparteien in Brüssel als Globalistenpartei auftreten und dann vor Ort genau das Gegenteil dessen argumentieren und sagen, was sie in Brüssel tun. Ich sage immer, die Volksparteien, das sind die Globalisten in Lederhose. Weil in Brüssel, in Straßburg, machen sie globalistische Politik 1:1, der Beweis folgt sofort. Und vor Ort sagen es der Bevölkerung genau das Gegenteil. Also Lederhose, sie sagen der Bevölkerung das, was die Bevölkerung an sich hören möchte, aber es ist nicht wahr, es ist nicht redlich. Gehen wir das Ganze vielleicht durch, diese Rede, die von der Leyen gehalten hat. Sie sagt einmal, dass Europa die größte Demokratie überhaupt ist. Ja. Mag jeder selber entscheiden. Dann zweitens, es wird an den Zielen, ich zitiere wortwörtlich, des europäischen Green Deals festgehalten. Und das hat sie mit allen interessant demokratischen Kräften vereinbart. Interessant ist zu wissen, wer ist eine undemokratische Kraft, und auf das komme ich gleich, wie es auch da drinnen steht. Sie sagt, wir müssen die Ukraine vorbehaltlos unterstützen. Und wenn das jemand nicht tut, ist er weder demokratisch noch Europäer. Damit weiß man, wen sie als demokratische Kraft tituliert, nämlich all jene, die vorbehaltlos hinter dem Krieg in der Ukraine stehen, Friedensverhandlungen ablehnen, immer mehr Waffen in das Kriegsgebiet schicken, finanzieren mit Geldern, die wir nicht haben, während große Teile der Bevölkerung nicht weiß, wie man das tägliche Leben fristen soll. Das ist demokratisch, so wie sie das formuliert. Vielleicht ein interessantes Zitat, auch dem Viktor Orban betreffend. Ich zitiere aus ihrer Rede. Vor 2 Wochen reiste ein EU-Premierminister, nicht namentlich erwähnt, nach Moskau. Diese sogenannte Friedensmission war nichts anderes als eine Beschwichtigungsmission. So von der Leyen. Das heißt, jemand, der versucht, endlich einmal beide Streitparteien auf den Tisch zu bitten, wird verächtlich gemacht. Das ist eine Beschwichtigungsmission, ja, das ist keine Friedensmission. Und so schaut diese Politik aus. Ich zitiere weiter. Wir müssen der Ukraine alles geben, was sie braucht, um standhalten und siegen zu können, weil sonst unsere Freiheit in Gefahr ist. Ja, so wird das. Und jemand, der diese Doktrin nicht unterstützt, gilt als undemokratisch. Das heißt, wenn ich sage, ich möchte jetzt dringend einmal Friedensverhandlungen haben, bin ich aus Sicht von von der Leyen kein Demokrat. Möchte ich einmal laut und deutlich aussprechen. Weiter geht's mit dem Klimawandel. Tu mir dazu gar nicht äußern, es ist alles da nachzulesen. Ja. Extremwetter und Wasserknappheit setzen uns von Jahr zu Jahr mehr zu. Natürlich die Feststellung zur Pandemie, dass die Pandemiepolitik eine hervorragende war. Ich zitiere, während der Pandemie haben wir mit SURE, das ist ein Programm, 40 Millionen Arbeitsplätze gerettet. Ja, macht uns von der Leyen weiß, interessiert und interessiert hätte mich, wie viele Arbeitsplätze sie zerstört hat, wie viele Menschenleben sie mit dieser Wahnsinns-Covid-Politik, über die wir im zweiten Teil zu sprechen kommen, verursacht hat, wie viele Menschen sie schwerstens geschädigt hat. Das wäre eigentlich das Interessante, was mich interessiert hat. Und nun zu den Medien, zu den sozialen Medien. Die sozialen Medien gefährden die Demokratie. Unsere Demokratie ist in Gefahr durch Desinformationskampagnen. Und wir brauchen einen europäischen Schutzschild, ein europäisches Schutzschild für die Demokratie. Und ich zitiere, die EU wird unabhängigen Journalismus unterstützen und den noch wesentlich mehr und besser, hat sie in ihrer Rede gesagt, unterstützen als bisher und vor allem die Medienkompetenz der Menschen stärken. Ich zitiere, wir werden unsere freien Medien und die Zivilgesellschaft schützen. Die Rechtsstaatlichkeit und der Kampf gegen die Korruption wird also im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen. Und ich habe das jetzt bei den Hearings der EU-Kommissare, die Möglichkeit hatten, sich 15 Minuten lang zu präsentieren, habe ich diese Schlagwörter alle wiedergefunden. Es ist die Ukraine vorgekommen, hinter der man vorbehaltlos steht. Es ist der Klimawandel vorgekommen, den man bekämpfen muss mit allen möglichen Mitteln. Es ist die Rechtsstaatlichkeit vorgekommen. Es ist vorgekommen, dass Europa und die Europäische Union die größte Demokratie ist. Und es ist natürlich vorgekommen, dass man Fake News, Desinformation mit allen möglichen Mitteln verhindern muss. Also so schaut grosso modo die Politik der Europäischen Union aus. Das hat uns von der Leyen präsentiert. Mit diesem Programm ist sie gewählt worden und dieses Programm wird 1:1 umgesetzt. Und dazu jetzt ganz konkrete Beispiele. Das waren also, es ist bekannt, deswegen kann ich mir da kurz fassen, 19. September die Abstimmungen dokumentiert im Parlament. Wir haben abgestimmt über Forderung von Waffenstillstand, ja. Wir fordern einen sofortigen Waffenstillstand, das war die Initiative, in der Ukraine und ein Ende des Krieges. Diese Initiative, was ja an sich normal ist, wer kann schon für Krieg stimmen, frage ich mich, haben nur wir unterstützt. ÖVP, SPÖ, Grüne und NEOS haben gegen diese Initiative gestimmt. Sie haben also gegen sofortigen Waffenstillstand und ein Ende des Krieges gestimmt. Das zieht sich weiter durch. Ein Antrag, eine multinationale Friedens- und Sicherheitskonferenz zum Ukraine-Konflikt einzuberufen. Unter dem Dach der UNO und aufbauend auf den Zielen und Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen, wo jeder normale Mensch, sage ich jetzt einmal, sagt, ja, das kann ich doch nur befürworten, dass sich beide Streitparteien zusammensetzen. Abstimmung, wir dafür, wir haben diese multilaterale Friedens- und Sicherheitskonferenz selbstverständlich eingefordert und unterstützt. ÖVP, SPÖ, Grüne und NEOS dagegen. Der nächste Punkt. Wir sprechen uns gegen jegliche Waffenlieferungen und militärische Unterstützung, weitere Unterstützungen aus. Wir dafür, haben gesagt, mit Waffen kann ich nur einen Krieg prolongieren. ÖVP, SPÖ, Grüne, NEOS dafür, also für weitere Waffenlieferungen. Dann Aufhebung der Waffenrestriktionen. Das heißt, es hat einen Antrag gegeben, den Einsatz westlicher Waffen gegen legitime militärische Ziele im Hoheitsgebiet Russlands unverzüglich aufzuheben. Also der Wunsch, dass wir mit westlichen Waffen, mit Raketen russische Ziele angreifen können. Was de facto einen möglichen Weltkrieg bedeutet. Das hat ja Russland angekündigt. Sie hat deswegen auch die eigene Atomstrategie auch mittlerweile verändert. Diesen Wahnsinnsantrag, ja, haben nur wir abgelehnt. ÖVP, SPÖ und Grüne haben sich der Stimme enthalten und die NEOS waren dafür. Die NEOS waren dafür, dass man mit westlichen Waffen russisches Hoheitsgebiet angreifen kann. Das heißt, die NEOS sind eine Kriegstreiberpartei, eine Partei, die uns ohne Wenn und Aber sofort in eine NATO-Struktur hineinpressen würde und uns in einen Krieg hineinzwingen würde. Es hat sogar einen Antrag gegen Lieferung von Taurus-Raketen zu beschleunigen. Auch da waren wir als einzige österreichische Partei dagegen. ÖVP Stimmenthaltung, SPÖ Stimmenthaltung, NEOS dafür, Grüne Stimmenthaltungen. Also, das waren die Abstimmungen am 19. September. Und wenn jemand glaubt, dass sich irgendwas an diesem Abstimmungsverhalten geändert hat, ganz aktuell, Donnerstag, 14. November, Abstimmung in Brüssel, auch zu diesen Fragen. Ich habe also das verteilt, ich habe also da die Information bereits von mir bekommen, auch mit den Vertretern der anderen Parteien. Wir waren für sofortige Friedensverhandlungen, Beendigung des Krieges. Die anderen Parteien, namentlich angeführt, das steht also bei euch auf dem Informationsblatt drauf, haben das abgelehnt. Ja. Hast du hat das jemand, damit man das richtig versteht? Ich würde das bitten, gerade mal. Deswegen habe ich das erste Deckblatt dazugeben, bitte, damit man das versteht. Das ist die Abstimmung 6.1, weil beim Punkt 6, das war das Metathema, ist abgestimmt worden, Maßnahmen der Europäischen Union gegen russische Schattenflotten und Sicherstellung einer vollständigen Durchsetzung der gegen Russland verhängten Sanktionen abzustimmen. Und bei dieser Frage 6.1 ist es darum gegangen, dieser Antrag fordert so diplomatische Anstrengungen für einen sofortigen Waffenstillstand ein. Ja? Und wie ist dann über diesen Antrag diplomatische Anstrengungen für einen sofortigen Waffenstillstand abgestimmt worden? Und da habe ich jetzt dann die namentliche Auflistung, bitte, wo's ihr auch alle Vertreter der System- und der Einheitspartei namentlich angeführt bekommen habt, die also gegen diese Initiative gestimmt hat. Das hat sich also nahtlos fortgesetzt. Aus diesen Abstimmungen vielleicht noch ergänzend, ich habe da die Abstimmungslisten. Wir haben über die diplomatische Initiative zum sofortigen Waffenstillstand gesprochen. Es ist abgestimmt worden darüber, dass die 14 Sanktionspakete absolut unwirksam sind und nur der eigenen Wirtschaft schaden. Wir waren die einzige Partei, die österreichische Partei, die dieser Initiative zugestimmt hat. Ja? Das heißt, wir waren der Meinung, dass die 14 Sanktionspakete absolut unwirksam sind und nur der eigenen Wirtschaft schaden. Wir haben uns an der Kritik an den Sanktionspaketen angeschlossen, auch wiederum die einzige Partei. Und wir haben uns gegen ein Importverbot von umetikettierten russischen Ölprodukten ausgesprochen. Weil wir wissen, wir wollen keine Farce haben. Wir haben nichts davon, wenn die Russen ihr Öl, ihr Gas nach Indien verkaufen und wir den Indern das russische Gas und Öl mit einem Aufschlag abkaufen. Es ist eine Farce, es ist eine Augenauswischerei, es ist eine unehrliche Politik, die nur die Energie verteuert. Interessant war auch, wir haben also generell zum Green Deal abgestimmt, letzte Woche. Und auch wenn ich es also nur kurz mache, vielleicht zur Information. Wir haben darüber abgestimmt, über einen Antrag, der die bisherige Klimapolitik als beendet erklärt. Wir sind die einzige Partei der österreichischen Parteien, die das befürwortet haben. Wir haben dafür gestimmt, für einen Antrag, der Folgendes sagt, dass die Rechtsvorschriften aufgrund des vom Europäischen Parlament erklärten Klimanotstandes auf das sozialökonomische Wohlergehen der Europäer sich schlecht auswirken. Klar, wir haben gesagt, diese Politik, die die letzten Jahre betrieben hat, hat unseren Wohlstand vernichtet. Einzige Partei, die da zugestimmt hat. Wir haben eingefordert, das ist vielleicht ganz interessant, einen Antrag hat es gegeben, der die Überarbeitung des Green Deals einfordert. Die EU-Klima- und Umweltpolitik soll auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und Pragmatismus beruhen. Damit soll die Wettbewerbsfähigkeit der EU-Unternehmen zunehmen und gleichzeitig die Umwelt geschützt werden. Also wir haben die Überarbeitung dieses Green Deals eingefordert. Die einzige Partei, ÖVP, SPÖ, Grüne, NEOS, hat da dagegen gestimmt. Bei diesen Abstimmungen hat es Mehrheitsverhältnisse gegeben zwischen 120 und 140 Stimmen, die das unterstützt haben. Zwischen 450 und mehr Stimmen haben solche Initiativen abgelehnt. Und wir haben auch einer Initiative zugestimmt, die sagt, dieser Antrag sagt, wir bedauern die Hetze in Bezug auf Klimathemen, die sogenannte Klimahysterie. Waren wir natürlich die einzige Partei, die dem zugestimmt hat. Und vielleicht ganz interessant, eine Abstimmung, die CO2-Emissionsleistung von Pkw und Lkw zu überprüfen sind. Das Verbot für Benzin- und Dieselfahrzeuge im Jahr 2035 soll aufgehoben werden. Wir waren die einzige Partei, die dafür gestimmt hat. Nur damit man einmal weiß, wie die Sache in Europa läuft, die ÖVP, die immer wieder vor Ort sagt, wir müssen den europäischen Green Deal stoppen und die Renaturierung, um Gottes Willen, die böse Gebersler, hat uns das jetzt eingebrockt. Ja? Das ist also nur ein Schauspiel, das ist ein schlechtes Schauspiel. Jede Löbinger Bühne ist besser. Hier wird die Bevölkerung einfach falsch informiert. In Brüssel stimmen die Systemparteien gänzlich anders ab. Sie stimmen für die Fortsetzung des Krieges. Sie wollen keinen Waffenstillstand. Sie wollen haben, dass mit westlichen Waffen, mit westlichen Raketen russisches Territorium angegriffen wird. Es ist ihnen scheinbar vollkommen egal, dass wir damit möglicherweise in einen Atomkrieg hineinraten, wir Europäer. Ja, das wird immer wahrscheinlicher und das ist wirklich das Brutale, was wir ablehnen. Und es ist ihnen auch vollkommen egal, dass eine desaströse Sanktionspolitik gegen die russische Wirtschaft, die nämlich boomt, im Unterschied zu unserer Wirtschaft, fortgesetzt wird und die Sanktionspolitik nicht überdacht wird und wir ganz im Gegenteil in Sachen Energie und Energiepolitik immer mehr unleistbare Energie bekommen und damit unsere Wirtschaft unter Anführungszeichen nachhaltig zerstören und vertreiben. Wir haben also intern eine eigene WhatsApp-Gruppe, wo ich täglich die Konkurse österreichischer Unternehmen sammle. Es ist erschreckend, welche Unternehmen derzeit in Konkurs gehen und wie viel österreichische Unternehmen aufgrund dieser desaströsen Klimapolitik, Sanktionspolitik mit Nichtleistbarkeit für Energie derzeit in Konkurs gehen. Es ist erschreckend. All das hat Brüssel federführend mit Unterstützung der Volksparteien, der europäischen Volksparteien, mit Unterstützung der Systemparteien SPÖ, Grünen und NEOS zu verantworten. Der Verlust von Arbeitsplätzen, der Verlust unseres Wohlstandes, die Deindustrialisierung Europas, bei einer gleichzeitigen Reindustrialisierung Amerikas. Das ist ein Wahnsinn, was derzeit abläuft. Und diese Politik geht bedauerlicherweise in Europa eins zu eins weiter, was wir bei allen Abstimmungen hier miterleben. Und die Hoffnung ist tatsächlich jetzt Trump, auch wenn ich nicht in allen Punkten der Meinung von Donald Trump bin, das muss ich dazu sagen. Aber er ist eine Hoffnung. Er ist eine Hoffnung für die Demokratie, für das freie Wort. Das gefällt mir ganz besonders. Weil die Zensur, die derzeit in Brüssel ausgebreitet wird, und ihr wisst, ihr könnt also da noch viel tiefer hineingehen, allein wenn ich auf das Beispiel verweise, dass ich auf einem PC, auf einem offiziellen PC des Europäischen Parlaments einen Artikel von Status recherchieren wollte und das mir angezeigt würde. Wie protect you? Dieser Artikel wird nicht angezeigt auf einem offiziellen Computer des Europäischen Parlaments. Und die Blue Code Software installiert wurde. Das heißt, alles, was der Gerald Haus auf seinem fix installierten PC im Europäischen Parlament schreibt, weiß Brüssel. Alles. Das heißt, wir werden überwacht. Es gibt deswegen keine Demokratie, keine Transparenz. Es ist undemokratisch. Es ist ein Wahnsinn, dass man selber nicht einmal Medien recherchieren kann und darf, die man recherchieren will. Das ist das Ende der Demokratie. Und dieses Ende der Demokratie, da leistet man Widerstand. Wo es nur geht, wann immer es geht und so oft es geht. Und deswegen ist natürlich Donald Trump eine Hoffnung mit seinen Mitarbeitern und vor allem ist der Kennedy für uns eine Riesenhoffnung, weil damit zum Punkt 2, weil wir unbedingt jetzt eine, ich würde nicht einmal sagen, Aufarbeitung, ja, wir wollen, dass endlich dieses Wahnsinns-Covid-Verbrechen, das war das größte Verbrechen seit 1945, am Menschen, an der Wirtschaft, dass das endlich auch strafrechtlich verfolgt wird. Es liegen die Fakten alle am Tisch und zu dem jetzt gleich. Also ich kann deswegen den Hannes jetzt einmal das Wort erteilen, beschließe meinen ersten kurzen Rückblick auf das Agieren in Brüssel. Und Hannes, jetzt kommen wir zur Gesundheitspolitik und zur Covid-Politik und zur Aufarbeitung. Bitte.
Ich möchte da, bevor wir mit Covid beginnen, noch etwas ergänzen. Ich bin ja jetzt die letzten Wochen auch immer wieder ganz massiv gefragt worden, wie das jetzt ist mit dem elektronischen Impfpass. Sie wissen, der elektronische Impfpass ist beschlossen worden. Das ist ja Teil der europäischen Strategie der EU, alles zu digitalisieren, alles zu zentralisieren, alle Daten zu sammeln. Elektronischer Impfpass, elektronischer Reisepass, digitales Geld etc. brauche ich näher darauf eingehen. Und im Zuge dessen bin ich unter anderem gefragt worden, kann man sich vom elektronischen Impfpass abmelden? Und habe dann recherchiert und eindeutig feststellbar, das kann man nicht. Jeder von uns hat angelegt einen elektronischen Impfpass, ob er will oder nicht, ob er dafür ist oder nicht. Das ist angelegt und da werden derzeit 4 Impfungen verpflichtend eingetragen. 4. Das heißt, alle anderen Impfungen müssen nicht eingetragen werden, können eingetragen werden. Von Elga kann man sich abmelden, aber derzeit müssen in Österreich 4 Impfungen verpflichtend von jedem eingetragen werden. Das sind die Impfungen gegen Affenbocken, gegen die Grippe, gegen Corona und humanes Papillomavirus. Und ich bin da gefragt worden und habe dann recherchiert, warum das so ist, weil an sich gibt es ja die Datenschutzgrundverordnung in Europa. Es gibt ja ganz klare rechtliche Bestimmungen. Wir haben ja alle in Europa ganz klar verbrichte Grund- und Freiheitsrechte. Wir haben die Europäische Menschenrechtskonvention, wir haben die Datenschutzgrundverordnung und da sind eigentlich die Bürger geschützt. Und uns wird immer gesagt, wir sind eine Demokratie, wir sind die größte Demokratie, was ein Blödsinn ist, weil die größte Demokratie der Welt ist, bitteschön mit Abstand Indien, mit 1,4 Milliarden Menschen, die alle paar Jahre regelmäßig wählen. Indien ist die größte Demokratie der Welt, nicht die EU. Und wie gesagt, Transparenz, Freiheit, Rechtsstaatlichkeit, ich habe mir das angeschaut und der Punkt, ich bin auf etwas draufgekommen, was mich als Arzt erschreckt hat und auch als Bürger. Wir haben eine wunderbare europäische Menschenrechtskonvention, da ist alles drin, ein Recht auf freie Meinungsäußerung, Beruf, Reisefreiheit, Recht auf faires Verfahren etc. Aber dann in der Europäischen Menschenrechtskonvention, kann jeder nachlesen, gibt es den Artikel 15. Und da steht wortwörtlich drinnen, im Falle eines öffentlichen Notstandes können alle anderen Punkte der Menschenrechtskonvention außer Kraft gesetzt werden. Das heißt, die EU hat von Anfang an in ihrer Menschenrechtskonvention verankert, dass wenn irgendjemand erklärt, es gibt einen Notstand, können alle Grundrechte ausgehebelt werden. Genau das haben wir erlebt bei Corona Und auf das berufen sich jetzt alle. Und das heißt mit anderen Worten, wenn da es ist nicht einmal definiert, was ein Notstand ist. Das kann alles Mögliche sein. Wenn wir Wirtschaftskrise haben, vielleicht ist das ein Notstand. Aber mit anderen Worten, unsere Grundrechte sind alle relativiert. Wir haben kein hundertprozentiges Recht unserer Grund- und Freiheitsrechte, unserer verfassungsrechtlichen Freiheiten, weil jederzeit im Falle eines Notstands alles aufgehoben werden kann. Und das Gleiche gilt im Übrigen auch für die Datenschutzgrundverordnung. Das ist der Paragraph 23. Normalerweise muss ja jeder europäische Bürger mit der Verarbeitung seiner Daten zustimmen. Beim elektronischen Impfpass muss er das nicht. Worauf beruft sich die Regierung in ihrem Gesetz? Auf den Artikel 23 der Datenschutzgrundverordnung. Da steht nämlich auch drinnen, dass durch bestimmte Notlagen, bestimmte Situationen auch die Datenschutzgrundverordnung außer Kraft gesetzt werden kann. Das heißt noch einmal, wenn die Regierung sagt, und das tut sie in Österreich, das hat sie gemacht, wenn wir eine Pandemie haben und aus dem Grund des Schutzes der Bevölkerung, der Gesundheit, nützen wir den Paragraph 23 Datenschutzgrundverordnung, wir heben das Zustimmungserfordernis für die elektronischen Impfpass auf und wir machen, was wir wollen. Es wird alles, was wir wollen, erhoben. Das ist etwas, was man, glaube ich, endlich einmal sagen muss und den Leuten sagen muss und erklären muss und was jedem Bürger klar sein muss. Wir haben in den wesentlichen, grundlegenden Gesetzen der Europäischen Union Bestimmungen, wonach im Notfall die Regierungen, ich sage es jetzt einmal ganz überspitzt, tun und lassen und machen können, was sie für notwendig und richtig haben und was sie wollen. Das ist einmal ganz entscheidend und damit es geklärt ist. Das haben wir auch bei Corona erlebt. Und jetzt kommen wir mal gerne zu Corona. Ich sehe das gleich wie der Gerald Hauser. Ich sehe auch, ich habe mittlerweile sehr, sehr große Hoffnungen in die Entwicklung in Amerika. Da sind jetzt ja ganz entscheidende und ganz interessante Leute für ganz wichtige Posten im Gesundheitswesen nominiert. Da ist einmal der Robert Kennedy. Der wird mittlerweile je nach Zeitung und je nach der Ausrichtung der Zeitung entweder als Corona-Leugner, als Impfleugner, als Impfgegner oder als Impfkritiker bezeichnet. Was er sicher ist, ist ein Impfkritiker. Aber wie gesagt, der Mann hat seine Gründe für seine kritische Stellungnahme. Auch viele Ärzte, auch ich, sind mittlerweile sehr viel kritischer gegenüber Impfungen geworden als vor 4 Jahren. Und dazu hat massiv das Desaster bei den Corona-Impfungen beigetragen, auf das ich jetzt bald komme. Aber da sind auch noch ganz andere entscheidende Leute. Da wird jetzt zum Beispiel geplant, dass der Jay Bhattacharya der Chef von National Institute of Health wird, des Nationalen Gesundheitsinstituts. Das muss man sich vorstellen, das ist ein Professor für Epidemiologie an der Stanford University, ein Top-Mediziner, Top-Wissenschaftler. Der hat, und das muss man sich vorstellen, mitverfasst die Great Barrington Declaration. Das war die Deklaration 2020, wo gesagt worden ist, bitte geht's mit Corona normal um, macht's keinen Wahnsinn, geht's die normalen Menschen, bis die jung sind, die nicht alt sind, sollen ganz normal leben, auf die Alten soll man aufpassen. Die Leute sind diffamiert worden, sie sind behindert worden. Der Mann hat seinen Posten verloren an der Stanford Universität. Mittlerweile ist diese Great Barrington Declaration von fast 1 Million Menschen, Wissenschaftlern, Ärzten weltweit unterschrieben, die das unterstützen. Die haben als Spinner hingestellt und der Mann soll jetzt Chef des National Institute of Health werden. Das ist die größte Institution der USA und der Welt für biomedizinische Forschung. Jahresbudget 50 Milliarden. Und das zeigt mir, wenn das jetzt alles umgesetzt wird, was ich von Trump höre, von Kennedy höre, dann sind die dabei, das Gesundheitssystem umzubauen in den entscheidenden Behörden der USA. FDA, Center of Disease Control und National Institute of Health, Leute hineinzugeben, die kritisch sind, die wirklich auf Fakten schauen, auf Wissenschaft. Und wenn das wirklich so gemacht wird, dann gehe ich davon aus, dass im nächsten Jahr die offizielle Geschichte, inoffiziell ist ja die Geschichte schon längst erledigt mit Corona und den Impfungen, aber danke ich auf, dass die offizielle Geschichte von Corona umgeschrieben wird, weil dann wird hier wirklich aufgeräumt werden und aufgedeckt werden. Und da bin ich beim Nächsten. Wir brauchen eigentlich gar keine Aufdeckung mehr. Es ist alles offen. Wir haben die RKI-Protokolle, wir haben Unterlagen, wir haben Studien, wir haben Daten. Wir wissen alles, was bei Corona passiert ist, was da alles schiefgelaufen ist. Wir brauchen jetzt eigentlich die Aufarbeitung. Das heißt, es muss jetzt halt nicht erhoben werden, was da schiefgelaufen ist, sondern wer ist dafür verantwortlich, wer trägt die Verantwortung, wer muss da vielleicht auch mit rechtlichen Konsequenzen rechnen, was muss jetzt passieren? Es muss jetzt klipp und klar sagen, was da passiert ist. Und zur Corona-Pandemie brauche ich eigentlich nur zwei Sachen zu sagen. Zwei entscheidende Sachen. Robert-Koch-Institut-Protokolle. Das Robert-Koch-Institut hat eindeutig festgehalten, steht in den Protokollen drinnen, dass an einer normalen Grippe mehr Leute sterben als an Corona. Das behaupte nicht ich. Das behauptet nirgendein Spinner, ein Schwurbler. Das sagt das Robert-Koch-Institut. Und das Robert-Koch-Institut, bitte mit Verlaub, ist ein offizielles Organ der deutschen Bundesregierung. Das heißt, die Protokolle des Robert-Koch-Instituts sind offizielle Dokumente der deutschen Bundesregierung. Das ist nicht irgendeine Zeitungsartikel, irgendeine Meinung, irgendeine Aussage eines Experten. Das sind offizielle Dokumente. Es war von Anfang an klar, das war schon 2020 klar und ist jetzt danach festgehalten, dass an der Grippe mehr Leute sterben und die Grippe gefährlich ist als Corona. Und der zweite Punkt ist, das ist das, wo wir jetzt noch jahrelang und lange zu kämpfen haben werden, sind die Folgen der Corona-Politik. Aussage von Wirtschaftsinstituten in Österreich, die Corona-Politik hat Österreich 175 Milliarden Euro gekostet. 175 Milliarden. Das Geld ist irgendwo hingeflossen, ist nicht mehr da und deswegen ist der Staatshaushalt desolat, deswegen ist die Wirtschaft zerstört. Wenn man über Jahre hindurch die Wirtschaft immer wieder zusperrt, Lockdowns macht, da wundert man sich jetzt nicht, wenn jetzt die Firmen alle pleite gehen. Ich lese jetzt ständig in den Artikeln, ja, die Leute haben Förderungen, Kredite bekommen, die sie jetzt nicht mehr zurückbezahlen können. Völlig desolate, idiotische Politik. Geld ist, die Wirtschaft ist kaputt gemacht worden, es ist kaputt gemacht worden die Psyche der Kinder. Gibt das Programm Gesund aus der Krise der Regierung. Wir haben ungefähr 900.000 Kinder und Jugendliche in Österreich, die psychisch krank sind und um die 250.000 Kinder und Jugendliche, die sich tagtäglich überlegen, wie sie am besten Selbstmord begehen können. Katastrophe. Es ist kaputt gemacht worden, die Gesundheit der Menschen. Wir haben Krankenstände wie nie. Wir haben, lesen es die Zeitungen, ständig heißt es Rekordkrankenstand. Die Leute sind krank. Das Gesundheitssystem ist völlig überlastet, das Gesundheitssystem ist sowieso kaputt, ist beim Kollabieren, wir haben viel zu wenig Ärzte und Pfleger. Ja, und dann, was dann natürlich auch passiert ist, sind natürlich die ganzen Impfschäden. Und noch einmal, wenn jetzt irgendjemand redet von Schwurbelei und Impfschäden, ich zitiere hier nur das Bayerische Ärzteblatt vom September dieses Jahres. Post-Vax-Syndrom, langfristig krank nach Covid-19-Impfung. Da schreibt die Bayerische Ärztezeitung, das offizielle Organ der Ärztekammer von Bayern. Wenn also irgendjemand sagen will, ich schwurble da, ich behaupte einen Blödsinn, dann möge er sich bitte an die Bayerische Ärztekammer wenden. Die haben da einen guten Übersichtsartikel geschrieben über Brustwerkssyndrom, über Impfschäden. Und die Grundaussagen sind, erstens wissen wir gar nicht, wie viele es trifft. Es betrifft viel mehr, als offiziell die Zahlen sind, weil das nie jemand gescheit erhoben hat. Es gibt verschiedene Mechanismen, die da wirken. Verschiedenste Situationen und derzeit gibt es keine Strukturen, keine gescheiten Ärzte, die das behandeln. Die Leute werden alleingelassen, die Leute werden teilweise als Spinner, als Simulanten, als psychosomatische Idioten hingestellt. Völlige Katastrophe. Wir haben eine Unmenge an Menschen, die krank sind. Man schaut sich die Krankenstände an. Wir Ärzte in den Ordinationen sehen es. Deswegen ist jetzt auch die Ärzteschaft mittlerweile so weit, dass sie dazu Stellung nimmt, dass sie das beachtet. Und es ist, wie gesagt, höchste Zeit. Es ist höchste Zeit, dass sich um das Thema Corona jemand kümmert. Ich hoffe stark, dass es demnächst einen gescheiten Corona-Untersuchungsausschuss in Österreich gibt. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin mit bei diesem Corona-Untersuchungsausschuss, der jetzt kommen wird, derzeit viel optimistischer, als es noch vor ein paar Wochen war. Viel optimistischer. Warum? Wenn jetzt da wirklich aufgearbeitet wird, wenn jetzt wirklich alles offengelegt wird, dann hat Österreich die Chance, zum Vorreiter der Corona-Aufarbeitung in Europa zu werden. Und der große Vorteil, der jetzt ist, wenn das passiert ab Jänner und die amerikanische Regierung installiert ist und diese Leute nur das machen, nur die Hälfte von dem machen, was sie ankündigen, dann wird dieser Corona-Ausschuss in Österreich eine massive Rückendeckung, einen massiven Rückenwind aus Amerika bekommen. Und dann kann endlich das passieren, was überfällig ist schon längst, die Aufarbeitung von Corona-Wahnsinn. Wir haben drei Bücher geschrieben. 2021, 22, 23, sind beim vierten Buch. Da kann man alles nachlesen. Es war alles bekannt. Es war längst bekannt, dass das alles ein Irrsinn ist. Unser erstes Buch, Raus aus dem Corona-Wahnsinn. Besser kann man es gar nicht beschreiben eigentlich. Das ist alles nur hochaktuell. Ich bin wirklich stolz mittlerweile, dass ich diese Bücher zusammen mit dem Gerald Hauser verfasst und geschrieben habe. Das kann man alles eins zu eins nehmen. Da ist kein Wort, mir wäre kein Wort bekannt, das da falsch wäre, das da nicht stimmen würde. Wir haben das mit Zitaten belegt.
Das kann man wunderbar verwenden für die Aufarbeitung. Jetzt geht es nur mehr darum, warum haben die Leute das gemacht und was ist da passiert? Warum haben sie das gemacht? Und da gibt es mittlerweile auch verschiedene Vermutungen. Ich möchte hier nur eines anbringen, worum es hier bei dieser Sache sicherlich auch gegangen ist. Das ist ja völlig unbestritten, ist unheimlich viel Geld. Und ich verweise hier auch auf ein Dokument der WHO. Wie gesagt, ich erfinde nichts, ich schwurble nicht. Dieses Dokument ist veröffentlicht worden 2022 von der WHO. A Healthy Return Investment Case for a Sustainable Financed WHO. Also ein gesunder Geldrückfluss, eine Stellungnahme für dieses Investment der WHO. Und da steht wortwörtlich einmal drinnen, vom Generalsekretär, dass mehr als 80% des Budgets der WHO vom Privaten kommt. Das ist ja bekannt.
Steht im ersten Buch
drin. Steht alles drinnen.
Nachzulesen.
Und dann gehen Sie dann einmal auf die Seite und dann muss man sich das durchlesen. Was verspricht die WHO? Die WHO verspricht für jeden Dollar, den man investiert, 35 Dollar Gewinn.
Ja, für jeden
Dollar verspricht die WHO 35 Dollar Gewinn. Bitte, noch einmal, weil Sie mir alle so ungläubig anschauen, gehen Sie ins Internet, laden Sie sich das runter, lesen Sie das, das steht dort so drinnen. According to new analysis presented here, investing in WHO provides a return of $35 for every dollar invested. Das behaupte nicht ich, das sagt die WHO. Das heißt mit anderen Worten, ich habe jetzt recherchiert, das ist ein Gewinnversprechen, da kann sich, was ich recherchiert habe, der Waffenhandel, der Drogenhandel, der Menschenhandel verstecken. Das ist so ziemlich das beste Geschäftsmodell, das ertragreichste Geschäftsmodell, das mir jemals unterkommen ist. Also wenn ich ein Milliardär wäre, dem eigentlich alles ziemlich wurscht ist, dem irgendwie der keine Skrupel hat, dann gehe mit ein paar Milliarden in die WHO, investiere das dort und kriege 35-fache Retour. Das muss man sich vorstellen. Also, das ist völlig klar und das muss aufgedeckt werden. Was ist da los? Und deswegen ist es auch wichtig, bei dieser Aufklärung herauszufinden, wer da von wem bezahlt worden ist. Wo sind da Gelder geflossen? Hat es Interessenskonflikte gegeben? Ich möchte wissen, wer von den Experten, von den Politikern, von den Parteien, von den Medien da Gelder bekommen hat. Weil da sind unheimliche Gelder geflossen. Und mir ist mittlerweile klar, dass das ein Bombengeschäft war. Wie gesagt, Österreich hat 175 Milliarden für Corona-Maßnahmen ausgegeben. Das ist geflossen für Tests, für Masken, für Impfungen, für alles Mögliche, für Medikamente etc. Das muss aufgearbeitet werden. Und meine Hoffnung ist, und da schließe ich mich beim Gerald Hauser an, dass die Änderungen in den USA, die neuen Leute, die in den USA ans Ruder kommen, die dort die wichtigen Institutionen übernehmen, dass die dafür sorgen werden, dass das wirklich aufgearbeitet wird. Und das ist höchste Zeit. Denn was mittlerweile völlig klar ist, die Corona-Maßnahmen der letzten 4 Jahre haben die Gesellschaft, die Wirtschaft, das Gesundheitssystem und die Gesundheit der Menschen völlig zerstört. Das ist so. Und jetzt muss es darum gehen, das aufzuarbeiten und zu schauen, wer ist dafür verantwortlich. Und da müssen auch Leute zur Verantwortung gezogen werden. Da muss jemand die Verantwortung dafür übernehmen. Und das sage ich als Kamerad der Tiroler Ärztekammer, als Arzt. Das muss überall hineingehen. Das muss auch hineingehen, das muss ich auch kritisch sagen, bis hinein in die Ärztekammer. Ich bin ja Arzt und in die Ärztekammer. Die Ärztekammer in Österreich war da voll beteiligt. Die Ärztekammer hat Memoranda of Understanding, Verträge unterschrieben mit der Regierung. Die Ärztekammer hat zum Beispiel 2020 im April, wo es noch nicht einmal Studien gegeben hat, mit der Bundesregierung schon ausgemacht, wie die Impfung läuft, wie die Aufklärungen laufen. Das heißt, die haben vorab schon längst Verträge geschlossen. Da sind Gelder geflossen, versprochen. Und man muss das aufdecken, weil im Zuge dessen der Corona hat es auch Vorfälle in der Wiener Ärztekammer gegeben, wo Gutachter geschrieben haben im Strafverfahren, die Ärztekammer in Wien mit einer kriminellen Organisation verglichen haben. Da hat es ja doch dafür Firmen gegeben, wo es Geldflüsse gegeben hat, wo Firmen pleite gegangen sind. Das heißt, das geht rein bis in die Kammern, in die Institutionen des Staates, in die Parteien, in die Politik, in die Medien, überall. Und das muss aufgedeckt werden. Das verlange ich als Arzt. Weil ich habe sehe jetzt die Patienten, die krank sind, die Probleme haben, die durch diese Corona-Politik geschädigt worden sind. Und es ist das Mindeste, dass jetzt einmal aufgearbeitet wird, was da passiert ist, wer dafür verantwortlich ist Und die Leute, die krank sind, die müssen da unterstützt werden und das muss jetzt endlich einmal passieren. Und deswegen hoffe ich, dass der Corona-Ausschuss kommt, dass er gescheit durchgeführt wird, dass wirklich alles offengelegt und aufgearbeitet wird. Und ich hoffe, dass es da starke Unterstützung auch aus den USA gibt, weil so wie es jetzt ist, dass wir jetzt eine Regierung haben, die eigentlich nur alles weiter zudecken will und durchtauchen will, das darf nicht passieren. Das darf nicht passieren. Da muss jetzt halt aufgedeckt werden und dann die Verantwortlichkeit gezogen werden.
Danke. Nur ergänzend dazu. Ihr wisst es, wir haben also diese drei Bücher geschrieben. Wir haben einen allfälligen Ausschuss, der mit Sicherheit kommen wird. Da tut es ja relativ einfach. Wir haben also in drei Werken die Narrative des Systems und des Mainstreams zerpflückt und als unwahr dargestellt. Und wenn ich nur auf das erste Buch hinweise, 2021 erschienen, in diesem ersten Buch auf Seite 134, haben wir ein international approbiertes Behandlungsschema damals präsentiert, das von internationalen Ärzten und Wissenschaftlern, nicht vom Hannes Strafser, nicht vom Herbert Kickl und schon gar nicht vom Gerald Hauser, erstellt wurde. Das haben wir damals präsentiert und gesagt, es braucht ja diese Impfungen überhaupt nicht. Es gibt ja Behandlungsschemata. Ja? Wenn diese Behandlungsschemata angewendet wird, dann spart es die Impfungen. Die bis heute unwirksam, ja, und unsicher sind. Da haben wir schon dokumentiert. Nur, was hat man getan? Man hat sich das Schema angeschaut, den Herbert Kickl hat man damals gefragt, ja, welche Medikamente, und der hat das Ivermectin erwähnt, bis heute im österreichischen Parlament, jetzt bin ich nicht mehr drinnen, also bis Juli 2024 wurden wir verunglimpft, weil wir das Ivermectin als eines der wirksamsten Medikamente zur Bekämpfung von Covid-19 damals aufbaut auf das Schema, nicht von uns, wie man nur aus einem internationalen Schema präsentiert, auf das hingewiesen haben. Also so pervers und unmenschlich ist die Politik, die alles dafür tut, wirklich wirksame Medikamente zu verunglimpfen, damit man ja bei diesen unwirksamen und unsicheren Impfungen bleiben darf, die Menschen nachhaltig schädigt. So, und jetzt nur
aktuell. Darf ich dazu noch was sagen? Ja? Zu Ivermectin etwas dazu. Auf dieser Pressekonferenz, wo wir dieses internationale Behandlungsschema mit diesen Medikamenten präsentiert haben, da war ich ja dabei mit dem Herbert Kickl, Gerald Hauser. Was war die Reaktion der Ärztekammer? Ich bin von der Ärztekammer angezeigt worden und habe ein Disziplinarverfahren bekommen, weil ich behauptet habe, dass man Ivermectin-Patienten bei einer speziellen Indikation, die der Arzt genau stellt und genau untersucht wird, geben kann. Ich kann mich mittlerweile berufen auf fast 200 Publikationen wissenschaftliche, wo das bewiesen ist, wo man das nachlesen kann.
Übrigens auch in dem Buch, ja. Das Narrativ, ja, Ivermectin ist ein, wie der Mainstream behauptet hat, und die Systempartei ist ein Pferdeentwurmungsmittel. Dieses Narrativ wurde auch in diesem Buch widerlegt. Ich verweise nur auf das.
Ivermectin ist eines der tollsten, wirksamsten und wichtigsten Medikamente der Welt, wird jährlich weltweit milliardenfach gegeben, wirkt in vielen Bereichen auch gegen Viren und Bakterien, ist mittlerweile bewiesen, wirkt auch bei Covid-19, hat den Nachteil, dass es seit 35 Jahren bei Menschen verabreicht wird, ist also alles andere als ein Pferdemittel oder Tiermittel. Es wird bei Tieren gegeben, es wird bei Menschen gegeben, erfolgreich seit 35 Jahren, hat 2015 den Nobelpreis bekommen, nur so nebenbei. Und es ist dann alles zum Disziplinarverfahren gekommen und zu Gericht. Und ich kann mittlerweile feststellen, es ist bei mir bis hinauf zum Verwaltungsgerichtshof der Republik Österreich festgestellt worden, dass ich mit meiner Aussage, dass man als Arzt Patienten mit Corona Ivermectin verschreiben kann, dass das keine unwahre Aussage ist und ich habe Recht bekommen. Ich bin nicht verurteilt worden. So viel zu diesem Thema. Und wie gesagt, das muss alles...
Du bist aber angeklagt worden.
Ich bin von der Ärzte, die Ärztekammer hat mich angezeigt.
Das heißt, es war ja unsere Aufklärung, war ja immer begleitet mit massivsten Widerstand, ja. Mit massivsten persönlichen Diffamierungen. Und wenn wir festgestellt haben, und jetzt nur zwei Sachen noch dazu von mir, aktuell auch, im Gesundheitsausschuss, diskutiert und präsentiert. Der Bericht des Europäischen Rechnungshofes, Reaktion der Europäischen Union auf die Covid-19-Pandemie. Ich zitiere dann nur aus diesem Bericht und habe das auch im Europäischen Parlament im Ausschuss getan und wurde da fast auch als Schwurbler tituliert, obwohl ich gesagt habe, Europäischer Rechnungshof. Und wenn man sich das anhört, weiß man, dass die Covid-19-Pandemie eine politisch inszenierte Pandemie ist und war. Ich wiederhole, Covid-19 ist eine politisch inszenierte Pandemie, wissentlich gegen die Bevölkerung, und das ist für mich das wirklich Erschreckende. Man hat eine Pandemie inszeniert und hat Mensch, Wirtschaft, Familien etc. damit nachhaltig massivst geschädigt, und sie wussten das. Ein Beispiel aus diesem Rechnungshofbericht. Zitiere da wortwörtlich. Wie hat die Europäische Gesundheitsbehörde, wo jetzt Randy Wagner Chefin ist, ja, wie hat die Europäische Gesundheitsbehörde die Gefährlichkeit von Covid-19 eingeschätzt? Ich zitiere aus diesem Bericht. Am 14. Februar 2020, und Covid-19 wurde am 11. März 2020 von der WHO als weltweite Pandemie ausgerufen. Am 14. Februar 2020, also ein Monat vorher, hat die Europäische Gesundheitsbehörde die Gefährlichkeit von Covid-19, ich zitiere, als gering eingeschätzt. Am Anfang März 2020, 14 Tage vorher, vor der Ausrufung der weltweiten Pandemie, hat die Gesundheitsbehörde das Risiko als gering bis moderat eingeschätzt. Dann hat am 11. März 2020 die WHO die weltweite Pandemie zu Covid-19 ausgerufen. Und am nächsten Tag, am 12. März, hat die Europäische Gesundheitsbehörde ihre eigene Risikobewertung komplett abgeändert. Einen Tag später, und hat gesagt, jetzt müssen wir unverzüglich gezielte Maßnahmen setzen. Also ein plumperes und besseres Beispiel für die Inszenierung dieser Pandemie gibt es nicht. Und ich habe gestern eine parlamentarische Anfrage eingebracht, die auch aufzeigt, vielleicht, das könnt ihr verteilen, bitte, was du das sagst.
Vielleicht das gibt's jedem, mal weit, jedem, ja. Jedem.
Hans, du musst deinen Sander mal mitgeben, Hannes, dein Blattl. Das gestern eingebracht im Europäischen Parlament. Am 17. November 2024 hat die Fachzeitschrift Science die größte Autopsiestudie zu Covid-19-Impfstoffen publiziert. Und diese Studie liefert einen robusten Beweis dafür, dass Covid-19-Impfstoffe mit Todesfällen im Zusammenhang stehen können. Aus dieser Studie ist auch zu entnehmen die hohe Wahrscheinlichkeit eines kausalen Zusammenhangs zwischen Covid-19-Impfstoffen und Todesfällen, ja, publiziert in Science mittlerweile. Und ich habe folgende drei Fragen dazu gestellt. Erstens, werden jetzt Todesfälle in zeitlicher Nähe zu Covid-19-Impfungen EU-weit untersucht? Zweitens, was werden Sie als Folge dieser wissenschaftlichen Ergebnisse unternehmen? Das ist meine Frage im Gesundheitsausschuss an den zukünftigen Gesundheitskommissar. Und werden Personen, welche in der Vergangenheit geimpft wurden, sowie in der Zukunft geimpft werden, auf dieses Risiko aktiv hingewiesen? Und ich habe, und damit beende ich das Ganze, im ersten Ausschuss die EMA-Statistik, die Statistik der Europäischen Arzneimittelbehörde zu den Todesfällen und schwersten Nebenwirkungen in Zusammenhang mit Covid-19-Impfungen hingewiesen. Deswegen diese Studie 2009, weil ich ganz relativ oder wirklich aktuell Mitte September die Zahlen dokumentieren wollte. Aus diesen EMA-Zahlen ist zu entnehmen, der Europäischen Arzneimittelbehörde gemeldet, und zu den Meldungen komme ich, Todesfälle im Zusammenhang mit den Covid-19-Impfungen gemeldet, 29.016. Wobei man wissen muss, dass es eine sehr geringe Meldequote gibt. Man sagt, also die Meldequote ist bei 6% und ungefähr, so weiter, ja. Weil Ärzte nicht melden und der ganze Prozess der Meldungen sehr intransparent ist. Aber immerhin ist gemeldet worden, lebensbedrohlich, Nebenwirkungen 41.916, Krankenhausaufenthalt 183.000, schwerwiegende Nebenwirkungen 669.000 gemeldet an die EMA, schwerwiegende Nebenwirkungen. So ist alles bekannt, ernste Nebenwirkungen 934.000. Alle Fälle mit Nebenwirkungen 2.296.000 Nebenwirkungen aktiv gemeldet. Dann habe ich das im Ausschuss präsentiert und im Ausschuss hat man gesagt, ja, das ist ja alles nicht geprüft und so weiter, das ist ja alles nur eine Schwurblerei. Nein, das ist keine Schwurblerei. Und ich habe dann aktiv den Bericht des BASG, des Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen, erwähnt. Aus diesem Bericht habe ich zitiert, das sind nur 8 Seiten und das ist für mich das Erschreckende. Das Erschreckende ist, dass die Systemparteien in Österreich, ÖVP, SPÖ, Grüne und NEOS, diesen Covid-Wahnsinn mit all seinen massiven Nebenwirkungen bis heute leugnen. Obwohl das eigene Institut, das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen, die Todesfälle und die Nebenwirkungsfälle sammelt. Das sind nur 8 Seiten, die man lesen muss. Nur 8 Seiten. Steht alles da drinnen. Monat für Monat. Und auf der Rückseite steht Folgendes, was diese EMA-Statistik dokumentiert. Und das ist eigentlich ein Wahnsinn, dass Sie als EU-Mandatär in einem Gesundheitsausschuss, wo man denkt, dass da Wissende drinnen sitzt, Ihnen erklären muss, dass diese Zahlen ja alle geprüft sind. Ich zitiere aus dem BASG-Bericht, Seite 8. Nach erfolgter Bearbeitung und Begutachtung werden die Daten gemäß den geltenden europäischen Gesetzen und Richtlinien an die Europäische Arzneimittelagentur weitergeleitet. Das heißt, alle Todesfälle, schwerste Nebenwirkungen, Krankenhausaufenthalte etc. werden an die ans BASG gemeldet. Dort werden diese Zahlen geprüft und erst nach der Prüfung, wenn sie als valide anerkannt werden, werden sie an die EMA weitergeleitet. Und das passiert in jedem europäischen Staat. Und das sind die validen Zahlen. Und das hat man im Gesundheitsausschuss des Europäischen Parlaments, hat man diese Zahlen fast als Schwurblerei dargestellt. Das ist der Wahnsinn. Und ich sage wirklich, was muss noch passieren, damit die Politiker, die dort drinnen sitzen, endlich einmal anerkennen, dass die Covid-Politik der letzten Jahre das größte Verbrechen an der Menschheit ever war. Und dass endlich mit diesem Wahnsinn aufgeräumt wird. Und wir werden, Hannes Strasser und ich, wir schreiben am 4. Buch, wir werden versuchen, unseren Beitrag dafür zu leisten, dass endlich auch die juristische Aufarbeitung erfolgen wird, weil ich Tag für Tag, und das schockiert mich persönlich, immer noch von Menschen angeschrieben werde mit massivsten Impfnebenwirkungen. Und ich bin auch sehr dankbar, wenn das ein oder andere Schreiben auch bei euch publiziert wird, wo also Betroffene, die massiv geschädigt sind, eine Stimme haben und eine Stimme erhalten, um auf ihr persönliches Schicksal hinzuweisen. Und ich verstehe es nicht, dass die Systemparteien und die Systempolitiker nicht in der Lage sind, endlich einmal Augen und Ohren so aufzutun, damit sie endlich auch dieses massive Unrecht, das sie mitverursacht haben, endlich begreifen. Der Untersuchungsausschuss, der mit Sicherheit kommen wird, unser aller Agieren, aber auch das Agieren der neuen, wirklich unabhängigen Medien, die mutig sind, die bereit sind, auch gegen Widerstand aufzuzeigen, wir werden gemeinsam diesen Weg zu Ende gehen. Danke.
Etwas möchte ich noch kurz ergänzen, dann bin ich auch fertig. Dass die Systemparteien, die Systemmedien an einer Aufarbeitung nicht interessiert sind, ist mir völlig klar. Und mir ist es eigentlich klar geworden, jetzt erstens aus den Verträgen der EU mit Pfizer und dann auch aus den RKI-Protokollen. Ich möchte nur eine Passage aus den RKI-Protokollen zitieren hier. Vom 27. April 2020. Also fünf Wochen ungefähr nach Ausrufung der Pandemie, bevor es überhaupt klinische Studien zu den Impfungen gegeben hat, steht im RKI am 27. April 2020 Folgendes. Vorbereitung der Einführung einer Impfung. Es werden mehrere Impfstoffe kommen, die im Schnelldurchgang entwickelt und geprüft wurden. Erstens, Wenn ich das lese, fällt mir auf. Erstens sagen sie, es werden Impfungen kommen. Woher wissen sie das? Die im Schnelldurchgang entwickelt und geprüft wurden. Sie schreiben nicht werden, sondern wurden. Das heißt, da kommen jetzt Impfungen, die wurden schon geprüft und entwickelt. Okay. Und dann kommt der zweite Satz und der ist, der Hammer. Relevante Daten werden erst Post-Marketing erhoben. Bedeutet im Klartext genau das, was man alles weiß. Sicherheitsstudien, Gesundheitsdaten, Nebenwirkungen werden erst erhoben, wenn das Zeugs verimpft wird, auf dem Markt ist. Das heißt, die haben das nicht. Es ist uns immer erklärt worden, von Seiten der Politik, den Medien, der Experten, das ist ganz sicher, ganz super getestet. Blödsinn. Quatsch. Das Robert-Koch-Institut, ein offizielles Organ der deutschen Bundesregierung, hält fest und schreibt in den Protokollen, da kommen Impfungen, die wurden im Schnellverfahren entwickelt und was das Zeugs macht, das tun wir erst nach der Einführung der Impfungen testen und erheben die Daten. Das ist der Beweis, dass von Anfang an geplant war. Wenige Tage nach Ausbruch der Pandemie, es war von Anfang an geplant, die Impfungen durchzuboxen, nicht ausreichend zu testen. Und das ist der Beweis, dass von Anfang an allen klar war, Politikern, Experten, dass das der größte Menschenversuch der Geschichte war. Weil diese Impfungen, die hier gemacht worden sind, Pfizer, BioNTech, ist weltweit 4,6 Milliardenfach verimpft worden. 4,6 Milliarden Mal ist eine Impfung verimpft worden, wo festgehalten wurde, wir schauen erst nach der Einführung, was überhaupt damit passiert. Muss man sich vorstellen. Und deswegen sage ich, das muss aufgedeckt werden. Nicht aufgedeckt, sondern aufgearbeitet. Wer hat hier die Entscheidung getroffen, dass man das mit der Bevölkerung macht? Wer trägt die Verantwortung dafür, dass eine Impfung eingeführt wurde, wo keiner weiß, was passiert und wo jetzt dann die Bayerische Ärztezeitung schreibt, langfristig krank nach Covid-19-Impfung? Bei einer Impfung, wo nicht Kranke behandelt werden, sondern wo Leute gesund hinkommen und gesund bleiben wollen und sollen und die man dann krank gemacht hat mit einer Impfung, wo man gesagt hat, 3/4 Jahr, bevor sie eingeführt wurde, ist, wir schauen erst später, was passiert. Muss man sich alles vorstellen. Und das muss aufgearbeitet werden. Und dass da die Politiker und die Medien und die Experten keine Aufarbeitung wollen, das ist mir vollkommen klar. Weil da geht es ans Eingemachte. Da geht es ganz tief an die Gesundheit und das Leben von Menschen. Da geht es ganz tief rein, auch juristisch, meiner Meinung nach, als Arzt. Also wenn ich als Arzt einem Patienten eine Behandlung angebe, wo ich sage, ich habe keine Ahnung, was dem danach passiert, dann bin ich fällig. Das ist gemacht worden hier mit der gesamten Bevölkerung, mit Jungen, mit Alten, Frauen, Männern, Kindern, Babys, Schwangeren, bitteschön. Eine Impfung, wo man sagt, jetzt schauen wir mal später, was passiert. Muss man sich alles vorstellen, das steht alles in den Protokollen drinnen, das muss man nicht recherchieren. Ich will wissen, wer hat in europäischer Ebene, in Österreich, in Tirol, als Tiroler, entschieden, dass man das Zeug so macht. Ich will das wissen. Und dann will ich hergehen und sagen, warum hast du das gemacht? Ist es vertretbar und hat es juristische Konsequenzen? Weil mittlerweile ist klar, dass es an die Gesundheit und das Leben von Menschen gegangen ist. Und zwar nicht wenig Menschen, sehr, sehr viele Menschen. So, damit bin ich auch fertig.
Eine Stunde.
Dann stehen wir aber gerne für Fragen und Rückfragen gerne zur Verfügung. Gell? Okay.